Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 52. Und wir starten mit dem Klassiker, dem Blick auf die Preise. Und genau, beim Strom ging es für nächstes Jahr wieder etwas nach oben. Letztes Mal waren wir bei 117 Euro pro Megawattstunde für das Base-Produkt 2024. Jetzt liegen wir bei 132 Euro pro Megawattstunde. Ein Grund ist sicherlich, dass der Gaspreis auch nach oben gegangen ist. Vom letztes Mal 46 Euro pro Megawattstunde auf jetzt 57 Euro pro Megawattstunde. Ein möglicher Grund, den werden wir später noch in den Nachrichten besprechen. Beim CO2 ist quasi nichts passiert. Liegen wir weiter bei 86 Euro pro Tonne.
Gaspreis ist gestiegen, genau, hat eine Ursache, ist ein guter Teaser. Dazu kommen wir später, aber jetzt starten wir mit Europa. Die Europäische Kommission hat ihren Arbeitsplan für 2024 vorgelegt. Sie hat sich verschiedene Ziele gesetzt. Ich möchte vier herausgreifen. Zum Ersten möchte sie die Bürokratie um 25% reduzieren. Sie möchte den Green Deal weiter vorantreiben, sie möchte die EU-Wirtschaft weiter stärken und weiterhin die Ukraine unterstützen. Wenn wir jetzt mal in das erste Ziel reinschauen, Unternehmen um oder die Bürokratie für Unternehmen um 25% zu reduzieren, das ist ein ambitioniertes Ziel. Und sie hat gleich dargelegt, wie sie das beispielsweise erreichen möchte und hat auch schon die erste Maßnahme umgesetzt. Sie hat einen Rechtsakt erlassen, indem sie die Definition von kleinen und mittleren Unternehmen angepasst hat. Das hört sich jetzt erstmal unspektakulär an, hat aber trotzdem ja deutliche Auswirkungen, weil einige Berichtspflichten für große Unternehmen gelten. Und wenn Unternehmen in die Definition von KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, reinfallen, dann müssen sie diesen Berichtspflichten nicht nachkommen. Das ist beispielsweise bei der CSRD, also bei den Finanzberichtspflichten so. Und wie ist diese Definition? Bisher war die Definition so, dass man kein KMU mehr ist, wenn man zwei aus drei Kriterien erfüllt. Die drei Kriterien sind entweder erstens, man hat mehr als 40 Millionen Euro Umsatz, man hat mehr als 20 Millionen Euro Bilanzsumme und man hat mehr als 250 Mitarbeitende. Und diese Grenzen wurden jetzt nach oben gesetzt. Also von 40 Millionen Umsatz auf 50 Millionen Umsatz und von 20 Millionen Bilanzsumme auf 25 Millionen Bilanzsumme. Das hat zur Folge, dass 11.000 Unternehmen jetzt aus der Berichtspflicht der CSRD rausfallen. Also keine Großunternehmen mehr sind, sondern KMUs.
Ja, dann können wir ja noch ein bisschen wachsen, bevor wir da drunter fallen. Spaß beiseite. Das hat natürlich auch noch andere Auswirkungen in unserem Bereich, weil sehr viele Förderungen für Energieeffizienzmaßnahmen etc. gelten explizit für KMUs oder es gibt diesen KMU-Bonus. Das heißt, hier werden auch einige Unternehmen dann von verbesserten Förderbedingungen profitieren.
Die Kommission möchte zudem jetzt eine Konsultation starten, in der Interessensvertreter Vorschläge zur weiteren Vereinfachung von EU-Schriften einreichen sollen. Also hier ist sie bereit, jetzt weitere Taten folgen zu lassen. Eine weitere EU-Nachricht ist folgende. Der Ministerrat der EU hat sich auf eine Position zur Strommarktreform geeinigt.
Genau, hatten wir ja auch schon des Öfteren von berichtet, dass eben eine Strommarktreform ansteht, insbesondere durch die Marktturbulenzen im letzten Jahr ausgelöst. Auf nationaler Ebene haben wir die Plattform Klimaneutrales Stromsystem. Und worum ging es da letztendlich? Im Großen und Ganzen sollen die Verbraucher besser geschützt werden, eben dass solche hohen Preise hoffentlich dann nicht direkt durchschlagen auf die Verbraucher, aber natürlich auf der anderen Seite auch ausreichend Anreize geschaffen werden, hier weiter die erneuerbaren Energien auszubauen Und da waren ein paar Vorschläge, die sich jetzt auch wieder genau so in der Einigung wiederfinden. Und insbesondere im Mittelpunkt stehen die Differenzverträge. Da die beidseitigen Differenzverträge, die sollen entsprechend gestärkt werden. Das heißt, die Mitgliedstaaten sollen eben hier die Hindernisse für diese Differenzverträge beseitigen, insofern denn eben hier Hindernisse bestehen. Und es soll letztendlich das verbindliche Modell sein, wenn in irgendeiner Weise öffentliche Mittel in diese langfristigen Verträge mit einbezogen werden. Dann ist es natürlich so, dass über diese beidseitigen Differenzverträge auch Einnahmen entstehen können. Also wenn sehr hohe Strompreise beispielsweise am Markt auftreten und hier ein entsprechender Preis vereinbart wurde, dann würde ja dann der Zahlungsfluss vom Anlagenbetreiber Richtung öffentliche Hand dann laufen oder wer auch immer das dann sozusagen auf der anderen Seite verwaltet oder als Vertragspartner dort steht. Und mit diesen Geldern könnten dann beispielsweise auch wieder direkte Preisstützungssysteme finanziert werden oder auch Investitionen zur Senkung der Stromkosten bei den Endkunden angeregt genutzt werden. Das andere waren die PPAs. Das ist ja ein Instrument, was jetzt auch schon kräftig genutzt wird, insbesondere mit ganz hoher Nachfrage seit letztem Jahr. Auch dieses Instrument soll weiter gestärkt werden als zweite Säule hier entsprechend hier den Ausbau der Erneuerbaren vor allen Dingen wieder anzureizen. Und wir hatten ja auch schon gesagt, es soll weiterhin das Recht bestehen, hier Festpreisverträge bei auf Verbraucherseite abschließen zu können, aber auch immer die Möglichkeit gegeben sein, dynamische Preise nutzen zu können. Und natürlich, so haben wir es ja auch letztes Jahr gesehen, diese großen Spreads, die wir jetzt schon im Markt sehen und die zukünftig tendenziell ja auch noch weiter zunehmen durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, dann direkt zu nutzen, zum Beispiel durch intelligente Ladesysteme oder eine entsprechende intelligente Form, seine Wärmepumpe zu betreiben.
Soweit die Position des Ministerrats. Das EU-Parlament hat sich bereits im September dazu positioniert und so ist ja das übliche Vorgehen in der EU. Zuerst unterbreitet die Kommission einen Vorschlag, dann positionieren sich Parlament und Ministerrat und dann einigen sie sich im Trilog. Und die beiden Positionen von Parlament und Ministerrat sind jetzt nicht so weit auseinander. Das heißt, diese Inhalte werden schon recht wahrscheinlich auch im Trilogergebnis dann so kommen. Letzte EU-Nachricht ist eine Follow-up zu der vorletzten Folge. Wir hatten da berichtet, dass es eine Einigung bei der RED III, also bei der Renewable Energy Directive, gefunden wurde. Und jetzt hat auch formal der Ministerrat diese unterzeichnet. Also die RED III ist durch.
Dann kommen wir auf die nationale Ebene und zwar steht ja hier die Novelle des ENWGs an und die wurde auch sozusagen auf europäischer Ebene ausgelöst und zwar hatte ja auch der Europäische Gerichtshof mehr Unabhängigkeit von der Bundesnetzagentur verlangt und das ist jetzt auch Teil dieser Novelle des ENWGs und hier soll jetzt eben eine Kammer entstehen, die die Bedingungen und Methoden für den Netzzugang und zu den Bedingungen und Methoden zur Ermittlung der dafür erhobenen Entgelte regelt. Also letztendlich den Netzzugang, aber vor allen Dingen das spannende Thema Netznutzungsentgelte. Nach welchen Methoden werden die erhoben? Wie werden die dann ermittelt? Welche Daten werden dafür verwendet? Und wie werden die dann wieder auf die Endverbraucher umgelegt?
Das ist eine Kammer in der Bundesnetzagentur.
Genau, also es ist so, dass in dieser Kammer sowohl das Präsidium der BNetzA sitzen soll, so wie die Vorsitzenden der entsprechenden Beschlusskammern.
Okay.
Und die BNetzA soll dann alle 2 Jahre zu den abgeschlossenen und laufenden Verfahren an das BMWK berichten. Und des Weiteren soll noch eine Plattform entstehen, auf der dann die Daten zur Erzeugung, Handel und Vertrieb und Verbrauch gemeldet werden und von jedem auch abgerufen werden kann. Das heißt, diese Datenbank ist dann öffentlich.
Genau, das ist eine ganz feine Sache, dass so eine Datenbank dann öffentlich zugreifbar ist. Energieunternehmen müssen dann auch diese bereitstellen, die Daten, und diese füttern.
Genau, dann gibt es noch ein paar Punkte mehr, die dann hier geregelt werden sollen. Welche sind das?
Ganz genau. Also neben der Neuregelung zur Bundesnetzagentur möchte die Regierung in die Novelle einiges mehr reinschreiben. Beispielsweise soll der Ausbau des Übertragungsnetzes ebenfalls im überragenden öffentlichen Interesse stehen, genauso wie wir es jetzt auch schon vom erneuerbaren Energienausbau kennen. Außerdem soll die Netzentgeltbefreiung für Wasserstoffprojekte verlängert werden. Wasserstoffprojekte sind bereits von Netzentgelten befreit, aber bisher nur bis 2026. Also wenn sie bis 2026 am Netz sind, das wird jetzt um 3 Jahre verlängert, nämlich bis 2029. Zudem fordert die Regierung, dass ein neues marktbasiertes Instrument gefunden werden soll, das den Grundsatz Nutzen statt Abregeln unterstützt und fördert. Also das heißt, dass zuschaltbare Lasten anspringen sollen, wenn zu viel erneuerbare Energien im Netz sind. Und bevor diese abregeln, sollen mehr Lasten wie Raumwärme, Wärmepumpen oder auch Elektroautos reinspringen und eben diese Energie nutzen. Und hier soll dann auch ein neuer Markt da sein, dass diese Lasten auch dementsprechend vergütet werden und dass hier ein Anreiz entsteht.
Passende Meldung dazu ist eine Aussage vom Präsidenten Klaus Müller der B-Netz A. Meldung heißt in dem Fall, dass wir das im Energate Newsletter entdeckt haben. Hier wurden Aussagen von einer Veranstaltung von E.ON zusammengefasst. Und da hat sich eben Klaus Müller auch zum aktuellen Aufreger geäußert. Und zwar zum Aufreger Preiszonensplit. Das wird ja momentan sehr heftig diskutiert. Und da sagt er nach Aussage dieses Berichtes, dass er hier keinen Vorteil sieht, wenn es zu einem Preiszonensplit kommt und er auch sich klar dagegen positioniert. Und das, er sagt, statt einem Split sollte man entsprechend mit massivem Netzausbau reagieren. Ist sicherlich richtig, hier an die Ursache dessen zu gehen. Soweit ich das jetzt überblicke, ist das ja auch so gemeldet worden damals Richtung der EU, dass wir entsprechend die Netze ausbauen, haben dafür entsprechende Zeit bekommen. Und es ist ja letztendlich so, dass wenn man es nicht schafft, die Netze auszubauen, nur dann kommt es ja zum Preiszonensplit. Also das ist so gesehen ja jetzt kein Novum, dass eigentlich Netze ausgebaut werden müssen. Und die Frage ist ja nur, ob man es eben rechtzeitig und ausreichend schafft. Auf der Veranstaltung kam auch nochmal die Aussage, dass dieser Preiszonensplit neben diesen Preisdifferenzen, die wir ja auch in der vorletzten Folge, glaube ich, besprochen haben, auf Basis dieser Aurora-Studie, wo wir ja so ungefähr 9 Euro pro Megawattstunde Unterschiede gesehen haben zwischen dieser Nord- und Südpreiszone, dass grundsätzlich den Märkten, weil wir die Märkte ja dann aufteilen, auch Liquidität entziehen. Das wird eben auch hier sehr kritisch gesehen. Und was jetzt wirklich konkret die Auswirkungen wären, das wird aktuell von den Übertragungsnetzbetreibern untersucht, auf Geheiß von Acer. Dieser Bericht soll Anfang nächsten Jahres vorliegen. Ich bin schon gespannt, was dann sozusagen mit genauer Analyse, mit dem Wissen der ÖNBs da rauskommt. Und vielleicht auch noch ganz interessant, auch ein Thema, was in letzter Zeit viel diskutiert wird, und zwar, dass ja in Gebieten mit hohem erneuerbaren Energienausbau die Verteilnetzentgelte deutlich höher sind als in anderen Gebieten und dass das ja als ungerecht gesehen wird, dass genau die Verbraucher, die in Gebieten leben mit sehr, sehr vielen Windkraftanlagen beispielsweise, dann auch noch mehr für den Strom zahlen müssen als andere Verbraucher, wo keine Erneuerbaren ausgebaut werden. Und hier soll jetzt wohl in den nächsten Wochen ein Vorschlag von der B-Netz A kommen, wie das Ganze fair geregelt werden kann.
Auch in der vorletzten Folge haben wir es angekündigt und jetzt scheint es sich laut mehreren Medienberichten zu bestätigen, die Mehrwertsteuer auf Gas soll jetzt Ende des Jahres wieder steigen. Es war eine Maßnahme, die wurde ergriffen, um die hohen Gaspreise abzufedern. Und jetzt, laut Regierung, ist es dann wohl nicht mehr nötig. Die Gaspreise haben sich beruhigt. Und die Maßnahme wird jetzt nicht wie geplant zum 31. März 2024 laufen, sondern soll zum 1.1.24 auslaufen. Ja, die Ampel hat sich jetzt scheinbar darauf geeinigt, muss aber natürlich noch durch den Bundestag. Und das Ganze soll im Rahmen des Chancenwachstumsgesetzes dann abgesegnet werden. Parallel dazu werden ja andere Entlastungsmaßnahmen diskutiert, Beispiel die Energiepreisbremse. Und kurz da der Stand der Diskussion. Es ist so, dass die Energiepreisbremsen bis zum Ende des Jahres auslaufen sollten. Diese soll aber verlängert werden, also gerade andersrum. Hier ist jetzt aber die beihilferechtliche Entscheidung der EU entscheidend. Die fehlt noch und hier beruft sich auch die Bundesregierung drauf. Da braucht es noch weitere Informationen, ob das geht. Und dann fällt erst hier die Entscheidung, ob sie verlängert wird.
Genau, wir hatten ja auch schon berichtet, dass aufgrund des Rückgangs der Großhandelspreise gerade bei Neuverträgen die Energiepreisbremsen gar nicht mehr ziehen. Also es ist vor allen Dingen als Versicherung gedacht für den Fall, dass zum Beispiel bei einem besonders kalten Winter die Preise wieder durch die Decke gehen, dass man dann nicht wieder ein neues Instrument schaffen muss, sondern sozusagen dann schon die Preisbremse installiert ist. Es gab Kritik, dass diese Kombination aus Mehrwertsteuer hoch und Preisbremsen belassen dazu führen könnte, dass dadurch ausgerechnet dann wieder bestimmte Verträge in diese Preisbremse reinrutschen würden, die vorher gar nicht drin wären und dann höherer Aufwand entsteht. Wie viele das tatsächlich betrifft, kann ich schlecht einschätzen. Wenn wir schon beim kalten Winter sind und der Gasversorgung, dann noch eine Meldung von OGE. Und zwar haben die jetzt die zweite LNG-Pipeline fertiggestellt, und zwar nach Wilhelmshaven. Dort soll ja neben dem bereits in Betrieb befindlichen FSRU, also diesen schwimmenden LNG-Terminals, ein zweiter LNG-Terminal jetzt in Betrieb gehen und damit dann auch wirklich Erdgas dort von diesen LNG-Tankern über dieses Terminal an Land gebracht werden kann, brauchen wir eben diese Anbindung ans Fernnetz. Und dort wurde jetzt diese Leitung fertiggestellt. Es handelt sich um 2 Kilometer. Und genau, jetzt soll dann eben bald dann auch der FSRU, der zweite, dann im Hafen liegen. Und zusammen können jetzt allein diese beiden Terminals 100 Terawattstunden importieren. Also als theoretische Größe, wenn die eben auch voll laufen, das wären ungefähr 20% der russischen Importe vor dem Angriffskrieg. Das heißt hier doch eine erhebliche Menge, die allein hier über Wilhelmshaven dann importiert werden können.
Gut, jetzt sind wir beim Thema Gas angekommen und jetzt kommt die Nachricht, warum die Preise auch beim Gas möglicherweise ein bisschen höher sind. Die Preise gingen zeitgleich mit folgendem Ereignis hoch. Es wurden Gaslecks in der Pipeline Baltic Connector gefunden. Das ist eine Pipeline, die seit 2020 in Betrieb ist und die Gasversorgung Finnlands diversifizieren sollte. Also sie verbindet Finnland und Estland. Am 8.10. fiel der Druck schlagartig in dieser Pipeline und daraufhin wurde sie abgeschaltet, wurde außer Betrieb genommen und man hat ein Leck gefunden. Neben der Gaspipeline wurde außerdem ein Telekommunikationskabel beschädigt. Und ja, also Ursache unklar, man weiß nicht, was passiert ist. Es sind verschiedene Theorien unterwegs, die reichen von, es war ein Anker eines Schiffes, bis hin dass Russland möglicherweise das bewusst boykottiert hat. Aber keine dieser Theorien ist bestätigt. Die Reparatur der Pipeline ist wohl möglich, wird aber bis April 2024 dauern. Die Versorgung von Finnland, also genau, die Pipeline wurde 2020 in Betrieb genommen. Davor war sie auch nicht nötig. Jetzt ist sie deswegen immer noch nicht nötig. Finnland kann sich gut über das LNG-Terminal oder die LNG-Terminals versorgen. In den letzten Monaten wurde auch tendenziell mehr Gas von Finnland nach Island transportiert durch diese Pipeline. Nichtsdestotrotz, die Märkte haben nervös reagiert und die Preise sind nach oben gegangen.
Dann kommen wir zu unseren Lesetipps und der erste passende Lesetipp zum Thema Gas ist eine Studie oder eine Übersicht, besser gesagt, ganz umfangreich ist es nicht, von der Initiative Energien speichern mit dem Titel Versorgungssicherheit Gas, Szenarien für den Winter 2023/2024. Dort wird einfach nochmal die bisherige Versorgungssicherheit in Deutschland dargestellt, die Gasbilanz und die Verbräuche nach den einzelnen Gruppen. Ich finde es auch ganz interessant, mal zu sehen, wie viel jetzt tatsächlich über LNG importiert wurde und wie hoch die Kapazität gewesen wäre. Also da ist entsprechend noch Luft gewesen über die letzten Monate. Entsprechend die Gasspeichernutzung und die Füllstände, darüber haben wir ja auch immer berichtet. Und dann eben diese Szenarien und bei einem normalen Winter passt alles, müssten wir gut durchkommen. Allerdings kommt hier bei den Berechnungen raus, dass wenn es ein kalter Winter wird, das haben sie mit dem EU-Wetterjahr 2010 durchgerechnet, dann käme es so gegen Ende des Winters zu einer Gasmangellage. Also trotz LNG-Ausbau, der sehr erfolgreich war, ist das Ganze noch nicht in trockenen Tüchern und hängt maßgeblich davon ab, wie kalt der Winter dann tatsächlich wird.
Zweiter Lesetipp ist heute der Infrastructure Transition Monitor von Siemens. Dort haben sie 1400 Befragungen durchgeführt in den Branchen Energiewirtschaft, Mobilität und Gebäude, haben unter anderem Kommunen, Städte und Unternehmen befragt und haben ein, zwei interessante Kernaussagen rausarbeiten können, nämlich über 50% der Befragten glauben, dass die Dekarbonisierung ein Wettbewerbsvorteil ist. Aber dagegen nur 44% der Befragten glauben, dass ihr Unternehmen auch wirklich die eigens gesteckten Klimaziele bis 2030 erreichen wird.
Ja, das ist natürlich nicht ganz so viel. Also da sieht man, dass vielleicht das ein oder andere Ziel auch politisch überambitioniert vorgegeben wurde. Aber ganz interessant, diese Übersicht zu sehen. Ja, Lesetipp ist ein bisschen gemeiner Lesetipp, weil genau, es ist ein Artikel, den wir im Handelsblatt entdeckt haben, leider hinter einer Paywall. Nichtsdestotrotz haben wir es in den Shownotes verlinkt und hier ist es so, dass in dem Artikel gesagt wird, dass sie eine Analyse von BCG, Boston Consulting Group, vorliegen haben und hier gesagt wird, dass grüner Wasserstoff wohl doch ein bisschen teurer wird als bis jetzt so kolportiert wurde. Und zwar sind die Gründe relativ klar, deutlich höhere Strompreise und natürlich steigende Zinsen. Also der CapEx-Anteil in der Erzeugungskette ist ja auch nicht unerheblich. Und deswegen sagen sie, dass sie eher den grünen Wasserstoff bei Preisen von 5-8 Euro pro Kilo sehen und nicht so bei 3 Euro, was ja sonst immer so ein bisschen die Zahl war, die hier durch die Veröffentlichung und Medien gegeistert ist. Deswegen sagen sie wohl auch, dass es wohl schwierig wird, bei diesem Preis wirklich Abnehmer für grünen Wasserstoff in Deutschland zu finden, insbesondere zum Beispiel Gasheizungen von Privathaushalten. Deswegen sagen sie, das wird wohl langfristig dort keine Rolle spielen. Und im Umkehrschluss heißt es aber auch, wenn wir eben eine nachhaltige grüne Industrie aufbauen wollen und das Ganze auf Basis von Wasserstoff, was ja in manchen Industrien notwendig ist, wird es die nächsten Jahre weiter massiv Subventionen brauchen, um hier ja diese zusätzlichen Kosten, die sonst auf die Industrie zukommen, zu decken. Und das sind natürlich dann schon auch erhebliche Summen.
Der nächste Lesetipp stammt aus unserem Haus. Wir haben 2 Verordnungen zusammengefasst für alle, die sich jetzt demnächst mit dem Thema CBAM und CBAM-Bericht auseinandersetzen müssen. Der CBAM, also der CO2-Zoll auf außereuropäische energieintensive Waren, ist jetzt am 1. Oktober in Kraft getreten. Die Einführungsphase vom CBAM ist in Kraft getreten. Jetzt müssen Unternehmen, die solche Produkte importieren aus dem europäischen Ausland alle 3 Monate einen CBAM-Bericht schreiben. Genau, die Kollegin Sarah Heiler hat sich durch die beiden Verordnungen durchgekämpft und hat das sehr schön aufgearbeitet. Für alle, die es betrifft, gerne mal reinschauen.
Genau, schöner Artikel auf unserer FFI-Internetseite. Und wer Interesse hat an noch mehr Studien, News, Zusammenfassungen der FFI, dem sei der aktuelle Newsletter empfohlen. Also war unglaublich umfangreich. Ich glaube, wir müssen den öfter rausbringen, sonst ist es einfach zu viel. Auch hier in den Shownotes der Link auf den Newsletter. Und dann könnt ihr gerne mal ein bisschen stöbern, was wir sonst so machen.
Wunderbar. Da würde man sagen, wir haben jetzt alles erzählt, was wir gefunden haben. Haben wir was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.